ICF-Freudlingen Podcast.
Ja, wir haben ja gerade eine Serie hinter uns, die Kinoserie. Und kurze Frage, wer von euch war an einem Sonntag da der Kinoserie? Jo, sehr cool. Gut, das freut mich. Kino ist ja eine gigantische Sache, aber wie alles im Leben hat sich auch Kino weiterentwickelt. Ja, wer von euch war schon mal in einem 3D-Film? Ah, nicht mehr ganz so viele, aber doch immer noch viele. Wer von euch hat sich einen 3D-Film schon mal ohne 3D-Brille angeschaut? Ja, und ihr wisst, von was ich jetzt gerade rede. Einen 3D-Film ohne 3D-Brille, da bekommst du Kopfschmerzen. Du guckst dir das an, du siehst das ein Weilchen, irgendwann wird es ein bisschen schwummerig. Und wenn du es wirklich durchhältst, anderthalb Stunden, dann hast du Kopfschmerzen danach. Und das viel Schlimmere als die Kopfschmerzen, du hast extrem viel nicht gesehen. Ja, du musst so ein Ding aufsetzen, das ich mache, weil es stylisch ist. Also alle Fotografen, jetzt habt ihr die Gelegenheit. Ja, okay, ich weiß, so sehe ich noch besser aus. Du musst so ein Ding aufsetzen, damit du die Dimension eines 3D-Films ergreifen kannst. Und genau so ist es mit der Bibel auch. Die Bibel ist ein Buch in 3D. Aber ich glaube, dass wir ganz oft vergessen, die 3D-Brille aufzusetzen, wenn wir sie lesen. Und ich glaube, du brauchst diese Brille, weil sonst bekommst du vom Bibellesen Kopfschmerzen. Sonst liest du das Buch und entweder wird es dir echt übel, du legst es weg, oder du denkst so, Mickey Mouse ist auch nicht schlecht. Die 3D-Brille, um Bibel zu lesen, besteht aus zwei Dingen. Das eine ist die hebräische Sichtweise, die wir brauchen, um die Bibel zu verstehen. Und das zweite ist Jesus. Wir müssen die Bibel durch die Jesus-Brille sehen, damit wir die Dimension der Bibel verstehen können. Vielleicht ist es mal jemand aufgefallen. Ich rede hier in der Predigt so gut wie nie vom Alten und Neuen Testament, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich ein Humbug finde. Es ist nicht ein alter Gott und ein neuer Gott. Es ist nicht der alte Bund und der neue Bund im Sinne von, das gilt nicht mehr. Sondern es ist ein Buch, es ist ein Gott und ich brauche die Jesusbrille, um zu verstehen, was in diesem Buch drinnen steht. Und das Krasse ist, wirklich alles ausnahmslos in diesem Buch weist auf Jesus hin. Das ist so crazy, dass selbst die Unterwäsche der Priester einen Bezug zu Jesus haben. Und wir möchten in dieser Serie, die jetzt vor uns liegt, das ist eine kurze, aber extrem inhaltsreiche Serie, wir wollen uns jüdische Feste anschauen unter der 3D-Sicht. Und zunächst mal jüdische Feste. Da gibt es drei ganz große, das sind die Wallfahrtsfeste. Warum Wallfahrt? Weil dort jeder aufgerufen war, nach Jerusalem zu wandern. Dorthin zu gehen und in Jerusalem zu sein und zu feiern. Das ganze Volk kommt zusammen. Zunächst ist der Pessach, Ostern. Haben wir dieses Jahr nach jüdischem Brauch gefeiert, die dabei waren. Es war wirklich speziell. Es war besonders und ich glaube, gemäß 3D haben wir Neues entdeckt daran. Dann ist das zweite große Schabbat, das ist an Pfingsten. Auch Pfingsten haben wir gefeiert. Und das dritte, Sukkot im Herbst, das Laubhüttenfest. Und Sukkot, dieses Fest, eine ganze Woche lang, besteht aus drei Unterfesten. Und diese drei Unterfeste, das ist unsere Serie. Und zwar ist da einmal Rosh Hashana, Yom Kippur und Sukkot, wie das ganze Ding, so auch das dritte Teilfest heißt. Warum Wallfahrt? Warum dieses Reisen? Warum nach Jerusalem gehen, eine ganze Woche lang? Ich glaube, diese Feste, diese Wallfahrtsfeste sind ein Glaubensschritt für die Menschen. Wenn du wirklich mal bereit bist und sagst, hey, eine Woche lang gebe ich mein Geschäft auf, Eine Woche lang sage ich meinen Kunden, ich bin weg, sage ich meinem Umfeld, ich bin weg, kümmere ich mich nicht um die Kartoffeln, kümmere ich mich nicht um die Zwetschgen. Eine Woche lang bin ich einfach weg. Es kostet dich ein Schweinegeld. Die jüdischen Feste sind teuer. Und du musst wirklich sagen, eine Woche bin ich bereit, auf alles zu verzichten und mich nur Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Glaubensschritt. Und wir werden diese Serie als einen Glaubensschritt machen. Wenn du dich auf die nächsten 3 Sonntage wirklich einlässt, wenn du sagst, ich lasse es zu, dass es mit meinem Herz etwas macht, dann garantiere ich dir, diese 3 Sonntage werden zu einem Glaubensschritt in deinem Leben. Rosh Hashanah, das Fest des Widerhorns. 100-mal am Tag hörst du dieses Horn. 100-mal wird das geblasen und wenn es neben dir steht, das dröhnt. Das dröhnt richtig. Immer und immer und immer wieder. Ich möchte es mit euch anschauen unter der dreidimensionalen Sicht und natürlich fangen wir mit der ersten Dimension an. Das Fest des Widerhorns oder der jüdische Neujahrstag. Ja, Sie haben ja einen anderen Kalender. Und mit diesem Tag beginnt das neue Jahr. Und an diesem Fest wird Bilanz gezogen. Man schaut zurück, man guckt, was war im Jahr, was ist alles so geschehen, wo stehe ich in meinen Beziehungen zu Gott, zu den Mitmenschen. Und man zieht einfach so richtig Bilanz und man trötet. Yeah. Cool, oder? Wow. Also Neujahr und das Hornblasen. Yes. Da können wir auch Raketen in die Luft jagen, oder? Das kommt wenigstens cool und du kannst auch noch was angucken dabei. Bilanz ziehen, gute Vorsätze, klingt extrem nach Silvester. Und ganz ehrlich, genau so ist das auch für sehr, sehr viele Menschen. Es ist einfach so, Silvester, Neujahr, reinfeiern, ein bisschen Party machen, die erste Dimension dieses Festes. Aber wie sieht das Fest aus, wenn man die verschiedenen Dimensionen betrachtet? In der ersten Dimension, die schauen wir uns mal komplett ohne Jesus an. Warum ein Widerhorn? Warum bläst man in dieses komische Horn hinein? Und wisst ihr was, historisch gesehen hat das eine ganz einfache Begründung. Total simpel. Das Volk Israel ist ausgezogen, aus Ägypten ausgewandert und das waren etwa 2 Millionen Menschen. Und jetzt kommunizier mal mit 2 Millionen Menschen. Also wisst ihr, wir haben hier ja einen Countdown am Laufen. Ja? Ihr könnt ja sogar runterlesen, wann die Celebration beginnt. 80% von euch schaffen es trotzdem erst 5 Minuten später. Ist euch auch schon mal aufgefallen, oder? Und wenn in der gleichen Manier, wie wir hier so Gottesdienst feiern, die Israeliten gewesen wären, dann wären die einen schon in Alaska gewesen, bevor die anderen in Ägypten aufgestanden wären. Und damit das nicht passiert, haben die getrötet. Das war ein Signal, das haben alle mitbekommen. Der eine hat angefangen, der nächste, oh, ich muss auch tröten. Und in kürzester Zeit haben 2 Millionen Menschen verstanden, hey, jetzt ist Zeit aufzustehen. Und das hat sehr gut funktioniert. Nun gibt es Menschen, die sind sehr religiös geprägt. Und die lesen die Bibel, wow, Widerhorn blasen, cool. Gehen nach Hause, holen sich ein Widerhorn. Und du sagst, warum machst du das? Keine Ahnung, steht in der Bibel. Und solche Leute gibt es viele. Und es gibt so einen neu geborenen Judaismus, an dem viele Leute anfangen, einfach Dinge wieder zu tun, die halt in der Bibel stehen, aber sie haben keinen blassen Schimmer, warum. Und wenn du dich mit ihnen unterhältst, dann musst du sagen, hey, das ist so wenig überzeugend, lass mal stecken, ich jag doch lieber Raketen hoch. Die zweite Dimension. Wir nehmen die Jesusbrille. Warum der Widder? Ich habe gesagt, alles in der Bibel weist auf Jesus hin. Und der Widder in der Bibel, wenn du kurz mal nachdenkst, dann denkst du, Widder, 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 da war doch schon mal was mit Widder. Und du hast recht, ja, da war schon mal etwas. Abraham, der war rattenscharf drauf, einen Sohn zu bekommen. Der hatte alles im Leben, der war steinreich, aber das hat ihm alles nicht gereicht. Er wollte unbedingt einen Sohn. Und nachdem Gott sein Versprechen wahrgemacht hat, ihm diesen Sohn geschenkt hat, verlangt er von ihm, er soll ihn opfern. Und warum auch immer, ich habe es nicht begriffen, aber Abraham gehorcht. Und er geht los und er ist wirklich bereit, seinen Sohn zu opfern. Und erst in allerletzter Sekunde sagt Gott, stopp, lass es. Schau mal, da ist ein Widder. Nimm diesen Widder als ein stellvertretendes Opfer für deinen Sohn und schlachte den. Die Jesusbrille. Alles weist auf Jesus hin. Das stellvertretende Opfer. An Ostern wird das männliche Lamm geschlachtet, der Widder. Jesus, das stellvertretende Opfer für unsere Schuld. Sein Blut, das für uns vergossen wurde. Dafür steht der Widder. Warum reinblasen? Warum in dieses Horn hineinpusten? Auch da gibt es doch schon mal was in der Bibel. Dieses Hineinblasen. Vielleicht erinnerst du dich, 1. Mose, ganz am Anfang, die Erde wird geschaffen. Gott nimmt einen Haufen Lehm, Erde, Klumpen und bläst hinein. Der Geist Gottes, der Atem Gottes, stellvertretend. Und wenn dieser Atem Gottes in den Widder hineinkommt, geschieht Übernatürliches. Wenn der Heilige Geist in den Tod von Jesus hineinkommt, geschieht Übernatürliches. Jetzt lässt Gott also über Jahrtausende ein Fest feiern, das auf Jesus hinweist. Übrigens ganz nebenbei für die Klugscheißer unter uns. Ja, in der Bibel steht ganz, ganz oft anstelle von Horn Posaune. Und da gibt es ja die lustigsten Streitereien darüber. Es gibt so eine Studienrichtung, nennt sich historisch kritisch. Und für all diese Klugmichel, hey, damals gab es noch keine Posaunen. Nein, die gab es wirklich noch nicht. Historisch nachgewiesen. Und deshalb ist nicht die Bibel falsch. Nein, das waren Widderhörner. In die hat man hineingeblasen. Und wenn dort Posaune steht, dann ist das das Gleiche wie das Widderhorn. Posaune? Da war doch auch was. Erinnerst du dich? Das Volk Israel sollte Kanaan einnehmen. Dummerweise stand Jericho im Weg. Mega hohe Mauern, unüberwindbar. Ein Symbol für eine Stadt, die nicht einzunehmen war. Und dann kamen aber die Monsterkrieger von Israel. Und was machen sie? Wie der Häkelclub, laufen sie um Jericho rum. Und spielen Posaune. Wow, ich meine, mancher Posaunenchor denke ich auch, da könnten Mauern einstürzen, aber es war wirklich so. Sie mussten nicht mehr tun, als drum rumlatschen und die Mauern fielen ein. Jesusbrille. Ich glaube, in unserem Leben gibt es unüberwindbare Hindernisse. Ich glaube, in unserem Leben gibt es Mauern, die wirklich dastehen und für uns nicht einnehmbar sind. Und jetzt kommst du vielleicht mit solchen Mauern in deinem Leben hier rein, in den Gottesdienst. Und dann kommt irgend so ein frommer Typ daher und sagt zu dir, ja, du musst am Kreuz tauschen. Hä? Du denkst, wie jetzt? Am Kreuz tauschen? Soll ich jetzt meine Frau hierher bringen und wieder alleine nach Hause gehen, oder? Nein. Was meinen diese frommen Aussagen am Kreuz tauschen? Paulus sagt mal, diese Nachricht vom Kreuz, dass dort ein Mann gestorben ist, ist für alle Menschen eine Torheit, eine Dummheit, eine blöde Geschichte. Es sei denn, der Heilige Geist erklärt dir, was dort geschehen ist. Der Atem Gottes kommt in den Widder hinein und Mauern zerbrechen. Und wenn du ans Kreuz gehst, symbolisch, und Jesus deine Mauern bringst, dann werden sie einfallen. Der Heilige Geist kann dir die Dinge so aufschlüsseln, dass in deinem Leben Mauern einstürzen. Und ihr merkt, hier ist so viel Symbolik drinnen. Wir brauchen diese 3D-Brille, um zu verstehen, um was es geht. Und das Dritte, was noch drin steckt in diesem Widerhorn, es steht stellvertretend für den Krieg. Immer wenn Israel in den Kampf gezogen ist, immer wenn eine Schlacht angestanden ist, hat jemand dieses Widerhorn geblasen. Und wisst ihr, ich weiß nicht warum, aber es gibt unter uns Christen eine ganz, ganz seltsame Theologie. Es gibt eine Theologie, die preist Gott, aber leugnet den Teufel. Ich glaube, dieser Widder, Jesus Christus und der Atem Gottes stehen auch für einen geistlichen Kampf. Wenn du in deinem Leben Jesus Christus annimmst, wenn du wirklich sagst, ich nehme das für mich in Anspruch, dann garantiere ich dir, bricht dein Kampf los. Dann ziehst du in einen geistlichen Krieg und dieser Krieg ist real. Der findet statt in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld. Du stehst in einem Schlachtfeld. Und es geht nicht darum, Angst zu bekommen, sondern zu erkennen und zu sagen, hey, aber ich habe den Widder und den Atem Gottes an meiner Seite. So, was passiert jetzt mit dieser zweiten Dimension, die wir ja aufgesogen haben? Manche Leute gehen jetzt ernsthaft her, wirklich, kaufen sich ein Widerhorn, stellen sich in ihr Wohnzimmer, in ihre Small Group und pusten ins Widerhorn. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, wenn dir das hilft, dann mach es. Wenn das für dich gut ist und wenn das in dein Herz hineinspricht und du verstehst dadurch etwas, dann tu das. Mach es. Es geht aber nicht ums Horn. Es geht um die Message dahinter. Und ich werde immer wieder gefragt und gesagt, hey, diese jüdischen Feste, diese Gebräuche, warum pflegen wir das nicht? Warum pusten wir hier nicht auf der Bühne ins Widerhorn? Warum schwenken wir keine Fahnen im Gottesdienst? Wir machen hier in den Gottesdiensten Dinge, die Menschen verstehen können und die integrierend sind. Ich war im Urlaub in Holland. Ich liebe Holland. Nein, ich bin nicht Raucher. Ich esse auch keine Kekse. Ich liebe Holland trotzdem. Holland ist für mich ein wirklich cooles Land. Aber die Holländer haben eine ganz, ganz spezielle Eigenschaft. Die unterhalten sich und akzeptieren dich. Aber in dem Moment, die können auch Deutsch, also die allermeisten. In dem Moment, wo sie keinen Bock haben, dass du sie verstehst, drehen sie sich weg und sprechen Holländisch. Gut, ich verstehe viel. Das wissen die nicht. Das ist für mich lustig. Aber sie machen das, weil sie sich abgrenzen wollen. Und vielleicht hast du das auch mal erlebt. Vielleicht hast du syrische, arabische, chinesische Freunde und sie haben sich weggedreht und in ihrer Sprache gesprochen und du hast sie nicht verstanden. Vielleicht kannst du nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und genau das möchten wir hier in den Gottesdiensten nicht tun. Wir wollen uns nicht wegdrehen und in einer Insidersprache reden, die du nicht verstehst. Wir möchten, dass Menschen hier in diesem Gottesdienst, egal ob arm oder reich, ob ungebildet oder hyperschlau, ob schön oder anders, wir möchten, dass du dich wohlfühlst, dass du das Gefühl hast, ich bin einer von denen. Und deshalb möchten wir genau so reden und deshalb schwenken wir die Fahnen nicht und deshalb pusten wir nicht ins Horn. Und deshalb glauben wir trotzdem, dass es einen Grund gibt, warum die Juden es tun und wollen darüber auch reden. Jetzt hat 3D noch einen ganz, ganz speziellen Effekt. Ich weiß nicht, ob du in der Schule darüber mal nachgedacht hast oder später dich irgendwann mal gefragt hast, wie funktioniert das eigentlich? Wie geht das eigentlich, dass ich auf einer Fläche, die ja zweidimensional ist, ein dreidimensionales Bild wahrnehmen kann? Und eigentlich, ganz simpel ausgedrückt, ist es ganz einfach. Man nimmt zwei zweidimensionale Bilder, legt sie so übereinander, gestaltet sie so, dass unser Hirn das so verarbeitet, dass es eine dritte Dimension wahrnehmen kann. Und genau das ist in der Bibel auch der Fall. Wir haben in der Bibel Bilder übereinander. Wenn wir sie miteinander wahrnehmen, können wir sie verarbeiten und noch eine dritte Dimension darin erkennen. Und genau das passiert auch mit den biblischen Festen. Die dritte Dimension des Wiederhorns. Es heißt in der Bibel, es wird eine Zeit kommen, an der Jesus wiederkommen wird. Er wird wieder auf diese Erde kommen und in dieser Zeit, da wird einiges geschehen. Und wen wundert's? Da taucht wieder die Posaune auf. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Das ist ein Abschnitt in einem Brief, den Paulus geschrieben hat. Und er redet über die Endzeit. Und Endzeit, das ist so ein mystisches Wort. Da gehen bei vielen Menschen ganz viele Kapitel auf und Bilder und Gedanken. Und ich möchte ein bisschen drüber reden heute. Was ist die Endzeit? Jesus sagt, wenn ich wiederkomme bei meinem nächsten Besuch hier auf dieser Erde, wird auf einen Schlag alles wiederhergestellt, wie es einmal sein sollte. Auf einen Schlag wird es keinen Leid mehr geben, kein Tod mehr geben, kein Geschrei, kein Krebs, keine Trauer, keine Sehnsüchte, keine ungestillten Wünsche. Auf einen Schlag wird die ganze Schöpfung wiederhergestellt sein. Warum die Posaune? Ich habe gesagt, wenn der Geist Gottes, der Atem Gottes in den Wiederkommt, geschehen übernatürliche Dinge. Und genau das beschreibt die Bibel. Es heißt, die Toten werden auferstehen. Jetzt fragen mich Leute, hey, darf man sich als Christ verbrennen? Da sage ich immer, du sag mir, was ist das größere Wunder? Dass aus Asche ein Mensch wird oder aus Wurmscheiße? Also, es wird ein Wunder geschehen, und zwar ein richtiges Wunder. Wir werden wieder auferstehen durch Jesus Christus und seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Und das Momentum wird geschehen, und zwar das Momentum, das die Juden seit Jahrtausenden feiern, das vorher angekündigt ist. Letzten Endes meint diese ganze Bildersprache, seid wachsam. Und diese Aufforderung, seid wachsam, beginnt mit Rosh Hashanah. Das war der erste Moment, wo Gott gesagt hat, hey, seid wachsam, seid ready. Bei diesem Fest setzt man sich hin und zieht Bilanz. Es geht um diesen Gedanken, hey, was wäre, wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre? Und ich weiß nicht, ob du dich das jemals gefragt hast. Lebe dein Leben so, als ob es der letzte Tag wäre. Und wisst ihr was, da gehst du nicht auf Malle. Ich habe noch nie erlebt, und ich hatte jetzt schon mit einigen Menschen zu tun, die gestorben sind. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu mir gesagt hat, du, ich bereue, dass ich nicht öfters auf Malle war. Was kommt in deine Bilanz vor? Was ist dein Fazit? Und was ich x-fach erlebt habe und auch aus vielen Studien weiß, das, was Menschen im letzten Atemzug wirklich beschäftigt, ist die Frage der Versöhnung. Bin ich versöhnt? Bin ich versöhnt mit Gott? Bin ich versöhnt mit meinen Kindern? Bin ich versöhnt mit den Menschen meines Lebens, mit den Beziehungen, die ich gelebt habe? Bin ich versöhnt? Und Gott sagt an diesem Fest, er sagt, hey, versöhn dich mit mir. Er ruft dich auf, er fordert dich auf. Und wir haben das Glück, dass wir Jesus schon kennen und verstehen, wie Gott Versöhnung meint. In Jesus Christus versöhnt mit Gott und er fordert dich auf, er sagt, tu es bitte. Folgender Gedanke. Stell dir mal vor, mit Königen fangen wir ja nicht so ganz arg viel an, aber nimm es einfach mal. Stell dir vor, ein König lädt dich ein und er sagt, hey, morgen ist bei mir Riesenparty. Du bist der Special Guest. Du darfst kommen, du wirst eingekleidet, du bekommst die geilsten Klamotten und dir wird alles, was du jemals gegen mich gesagt, gedacht, getan, geschrieben hast, alles wird dir verziehen. Und du wirst zu mir kommen und alles wird perfekt sein. Und jetzt stehst du da und sagst, wozu? Sieh doch geil aus. Brauche ich doch gar nicht. Und er sagt, hey, langsam. Der König hat schon einiges gegen dich. Also du hast tausendfach gegen ihn gesündigt, du hast tausendfach gegen ihn gedacht, du hast gegen ihn geredet, du hast alles Mögliche gegen ihn unternommen. Aber das wird dir alles verziehen. Na und? Brauche ich das denn? Bin ich nicht trotzdem ein cooler Typ? Roch Hashanah, dieses Widerhorn, ruft dir 100-mal ins Gedächtnis und sagt, versöhn dich. Habe ich nicht nötig, doch, versöhn dich. Brauche ich doch. 100-mal die Posaune, immer wieder. Dieses Fest erinnert uns daran, dass Jesus wiederkommen wird. Und es erinnert uns daran, dass Gott einen Gerichtstag hat. Gott wird einmal Bilanz ziehen. Und er gibt dir und mir Gelegenheit, aufzuräumen. Wir können zu ihm kommen, sauber, rein, gestylt. Wir haben die Chance dazu. Endzeit ist ein ganz komisches Thema. Ein ganz seltsames Wort. Und ich möchte vorab eins sagen, ja, alle Generationen vor uns haben über Endzeit geredet und alle haben schon irgendwie gedacht, es ist soweit. Das Böse gab es schon immer. Es gab immer Kriege. Es gab immer antichristliches Verhalten, antichristliche Menschen. Das gab es schon durch die Jahrhunderte immer. Und wenn heute Leute sagen, hey, in diese Zeit kannst du keine Kinder setzen. Meine Mutter ist 1944 geboren. Wow, das war natürlich viel besser als heute. Aber es gibt Dinge, es gibt Zeichen, die gab es noch nie. Die gibt es erst in unserer Generation und über die möchte ich jetzt noch reden. Das erste Zeichen der Endzeit. Israel existiert als Staat. Wisst ihr, mir zerreißt es das Herz, wenn ich sehe, wie in unserem Land mit Juden umgegangen wird. Wir leben in einer Zeit, in der es wieder möglich ist, auf die Straße zu gehen und offen gegen Juden zu hetzen. Das ist möglich in unserem Land. Es zerreißt mir das Herz. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals bewusst war, aber Jesus heißt eigentlich Jeschua. Jesus war ein Jude. Jesus ist als Jude in den Himmel gefahren und er wird als Jeschua wiederkommen. Und zwar in Israel. Er kommt nicht ins Ermstal, er kommt nicht nach Reutlingen, sondern er kommt nach Israel. Und seit 1948 ist Israel wieder ein Staat. Es ist wieder möglich. Über Jahrhunderte hat man sich gefragt, wie soll es denn gehen? Wir wissen es heute. Gott gibt da einen Wake-up-Call. Gott sagt dir, wach auf. Du kannst sehen, was kommen wird. Das zweite Zeichen. Weltweite Technologie wie Satelliten-TV und Internet. In der Offenbarung wird beschrieben, in der letzten Zeit wird es zwei Typen geben, die werden preachen. Die werden preachen wie die Sau. Und da heißt es, die ganze Welt wird ihnen zuschauen. Und die ganze Welt wird sehen, wie sie sterben. Und die ganze Welt wird ihren Leichnam sehen auf den Straßen Israels. Und über Jahrtausende hat man gesagt, pff, wie soll denn das gehen? Wir wissen, wie es geht. Die technischen Bedingungen sind alle da. Heute schaut sich ein WM-Endspiel 80% der Menschheit an. Es geht jetzt schon, heute schon. Wir werden es sehen. Ein Wake-up-Call. Das dritte Zeichen, das menschliche Know-how explodiert, steht in Daniel 12. Hat man nie begriffen, was soll das? 19. Jahrhundert. Das menschliche Know-how hat sich alle 100 Jahre verdoppelt. Also irgendwann hat man Bäcker gesagt, du, tu ein bisschen Kümmel ins Brot, dann ist es besser. Wow, cool. Hat 100 Jahre gedauert, bis man dann einen Schritt weiter kam. 1945, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich innerhalb von 25 Jahren. Das ist nur noch ein Viertel, das war 1945. Heute sind wir bei 13 Monaten angelangt. Alle 13 Monate hat sich das Wissen der Menschheit überarbeitet. Ist ziemlich cool, wenn du dir ein Wissenschaftsbuch kaufst, lies es schnell, weil in 13 Monaten, püpp. IBM hat eine Studie erstellt, die sagen, es wird nur noch eine ganz, ganz kurze Zeit dauern. Und alle 12 Stunden wird sich das Wissen der Menschheit verdoppeln. Daniel sagt, das ist ein Zeichen. Wacht auf. Wacht auf, Leute. Wenn es soweit ist, dann merkt, das ist Gott, der redet. Das vierte Zeichen. Weltweite finanzielle Technik zur Kontrolle der Menschen ist möglich. Steht in Offenbarung 13, kannst du alles lesen. Hey, wir sind mittendrin. Heute, nicht morgen, heute ist es möglich, dir einen RFID-Chip unter die Haut zu setzen. Du kannst alles bezahlen damit, du kannst verkaufen, kaufen. All das ist beschrieben und die Bibel nennt es, sie beschreibt es. Und heute ist es möglich. Heute geht es. Bargeld wird abgeschafft. Das Zeichen wird dir unter die Haut gesetzt und das funktioniert heute schon. Wacht auf. Wisst ihr, das Kritische ist, es gibt auch hier meistens wahnsinnig viele Technik-Freaks, die sagen, wow, cool, voll geil, brauchst keinen Geldbeutel mehr. Nur die Bibel sagt, macht nicht mit. Und sie ist glasklar, sie ist eindeutig, mit null Ironie. Sie sagt, beteilige dich nicht an diesem System, steig aus. Und hey, das wird noch ziemlich viel Stress geben. Das fünfte Zeichen. Spektakuläre Zeichen am Himmel geschehen. In Joel 3 beschrieben, Sonnenfinsternis, Blutmonde, alles vorhergesagt. Ganz, ganz krass, ich mache es kurz, die Entwicklung der Juden. 1993 war das Fest Rosh Hashanah und direkt danach wurde Amerika entdeckt und Tausende von Juden konnten Europa entfliehen. Man sagt heute, Hitler war grausam, war fürchterlich. Im Mittelalter wäre es definitiv schon gelungen, die Juden in Europa zu vernichten, wenn man Amerika nicht entdeckt hätte. Sie hatten einen Zufluchtsort. 1949, Israel wird als Staat gegründet, direkt nach Sonnenfinsternis und Blutmonden. Der abgefahrenste Krieg ever findet statt. Israel mit einem absoluten Mini-Heer. Es war ein absoluter Witz, was dort an Soldaten aufgetreten ist, gegen eine unvorstellbare Armee und Israel gewinnt. Warum? Ja, denk mal nach. 1967, der Sechstageskrieg, wieder Israel gewinnt. 2014, der Blutmond direkt in der Woche des Festes. Und es passiert was, was noch viel crazier ist. 2014/15 war nicht nur der Blutmond, es war ein Supermond. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch damals verfolgt hat. Es war ein gigantischer, riesen abgefahrener Mond am Himmel. Warum? Warum? Gott setzt ein Zeichen an den Himmel. Gott ist der Meinung, es wird eine Zeit kommen, in der meine Kinder die Hosen voll haben. Es wird eine Zeit kommen, in der meine Kinder Angst haben. Und ich werde ihnen ein Zeichen an den Himmel setzen. ich bin da. Ich hab's im Griff. Wenn du jetzt ganz kurz weiterdenkst, Moment mal, vor über 2.500 Jahren hat er das aufgeschrieben. Heute passiert's. Da muss er ja gewusst haben, was kommt. Genau deshalb macht Gott es. Gott weiß, was kommt. Wir könnten noch viel, viel länger weitermachen, aber mir geht die Zeit aus. Die Endzeit macht Menschen Angst. Die Endzeit verbreitet Furcht. Christen stehen auf und bekommen Angst vor dieser Welt. Sie bekommen Angst vor dem, was passiert. Und sie reagieren völlig irre. Wenn du es nicht glaubst, geh mal in Facebook. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind schon irre. Wie wir miteinander umgehen. Jesus sagt, die Liebe unter ihnen wird erkalten. Selbst Geschwister, die sich beide Jesus Nachfolger nennen, gehen miteinander um, dass es das Saugraust. Ich weiß nicht, ob du Chemnitz verfolgt hast. Und mir geht es nicht um links, rechts, richtig, falsch. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber bitte verfolge es mal und du wirst eins sehen. Angst. Die blanke Angst. In den Rechten, in den Linken, in den Normalen, wer auch immer. Es geht um Angst. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Gott sagt, ich habe alles im Griff. Ich habe es vorbereitet. Seit über 2000 Jahren, 3000 Jahren wird dieses Fest gefeiert. Damit du einen Hinweis hast. Ich werde kommen. Ich habe es im Griff. Und ich bring's zu einem guten Ende. Jesus macht mal eine ganz spannende Aussage. Jesus sagt nicht, ihr seid meine Kinder und ich wünschte, ihr wärt ein Licht. Ich wünschte, ihr wärt cool drauf, ihr wärt moralisch clean, ihr würdet der Welt zeigen, wie es lang geht. Das sagt Jesus alles nicht. Jesus sagt, du bist mein Kind, du bist ein Licht. Und wisst ihr, ich habe eine Kerze mitgebracht, die ist schon ziemlich, wow, die ist geschmolzen, die ist verwagelt, die ist eingefallen, die ist krumm. Sie ist nicht attraktiv. Und wenn du das Licht anhast und die Sonne scheint, merkst du noch nicht mal, dass sie an ist. Aber die Endzeit heißt, dass es in dieser Welt dunkel wird. Und je dunkler es wird in dieser Welt, umso heller wird das Licht scheinen. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir Licht sind in dieser Welt. Ich danke dir, dass ein Licht ausgeht von uns. Und Herr, ich bete jetzt für diesen Moment. Ich bitte, dass du uns aufweckst.
Sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.